Also, stell dir mal ein altes, rostendes Bahngleis vor. Unkraut wächst da überall wild zwischen den vermoderten Holzschwellen. Der Schotter ist total grau und verwittert.
Ja, das ist halt so ein Bild, das kennt man. Die meisten denken da sofort, oh Gott, was für ein Schandfleck.
Genau, weg damit. Die Flächennutzungsplaner tippen wahrscheinlich auf ihr Tablet und sagen sich, prima, da machen wir jetzt ein hübsches, sauberes Wohngebiet draus.
Ein Klassiker der Stadtplanung, absolut.
Aber, und das ist die große Frage heute, was wäre, wenn genau dieses scheinbar wertlose Stück Schrott die stärkste Waffe Europas im globalen Innovationswettbewerb sein könnte?
Das ist eine steile These.
Total. Was wäre, wenn wir aufhören würden, die Welt in diese strikten, isolierten Schubladen zu stecken und stattdessen anfangen, alles miteinander kollidieren zu lassen?
Und genau da, also an diesem Punkt, stehen wir oft vor einem gewaltigen mentalen Hindernis. Wir lieben ja unsere klaren Trennlinien. Industrie hier, Wohnen dort, Gewerbe da drüben.
Alles hat seinen Platz.
Richtig. Das gibt uns so eine Illusion von Kontrolle über den städtischen Raum. Aber echte, tiefgreifende Innovation hält sich halt an keine Flächennutzungspläne.
Nee, absolut nicht.
Die entsteht exakt dort, wo diese strengen Grenzen verschwimmen und die Dinge ja chaotisch ineinander fließen.
Willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Wenn du uns gerade zuhörst, schau mal kurz aufs Datum. Heute ist Donnerstag, der 2. Juli 2026.
Ein wirklich unfassbar spannendes Datum für unsere heutige Entdeckungsreise.
Absolut. Uns ist nämlich genau heute ein brandneues, radikales Präsentationsskript in die Hände gefallen. Das Ganze nennt sich Gleis Null.
Ein faszinierendes Konzept.
Eine exakt 3,4 Kilometer lange Bahntrasse.
Die gehört der Stiegelbrauerei, richtig.
Genau. Seit 1920 ratterten da schwere Güterzüge drüber. Aber Ende 2026, also wirklich in wenigen Monaten, wird dieser Güterverkehr dort komplett auf LKW umgestellt.
Eine historische Verkehrsader stirbt also quasi.
Ja, ein klassisches Schicksal. Die Konzession läuft aus, die Schienen verrotten. Ein massives Stück Stadtgeschichte kommt einfach zu einem stillen Ende.
Und die Standardreaktion wäre jetzt natürlich?
Raus mit den Gleisen, rein mit dem Beton.
Exakt.
Aber genau deshalb solltest du jetzt ganz genau aufpassen. Denn die Ideen, die wir hier vorliegen haben, sind weit mehr als nur irgendein lokales Bahnprojekt. Es ist ein kompletter Systemneustart.
Ein Blueprint sozusagen.
Richtig, ein Bauplan dafür, wie Europa technologisch wieder aufschließen kann. Zu Orten wie dem Silicon Valley oder Shenzhen. Und zwar ohne seine eigene Seele zu verkaufen.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Was ist denn diese zentrale, fast schon verrückte Grundannahme von dem Ganzen?
Der Kerngedanke bricht wirklich radikal mit dem, was wir bisher kennen. Er lautet schlicht: Salzburg braucht keinen weiteren glatt gebügelten Innovationscampus mehr.
Sondern?
Es braucht ein Nervensystem.
Wow. Okay.
Das ist der absolute Dreh- und Angelpunkt für unsere Analyse heute. Dieser Wechsel von toter, starrer Infrastruktur hin zu einer atmenden, pulsierenden Lebensader für die Wirtschaft.
Ein Nervensystem? Lass uns diesen Gedanken mal festhalten. Wenn wir uns fragen, wie wir Räume für Innovation bisher so gebaut haben, habe ich da immer ein sehr spezifisches Bild im Kopf.
Welches denn? Für mich sind traditionelle europäische Technologieparks oft wie Tupperware-Dosen.
Okay, das musst du erklären.
Weißt du nimmst all diese unfassbar schlauen Leute, die KI-Forscher, die Hardware-Gründer, die Investoren, und dann steckst du sie in so eine wunderschöne, architektonisch wertvolle Box irgendwo auf die grüne Wiese am Stadtrand.
Aha, ja.
Du drückst den Plastikdeckel fest zu und dann wunderst du dich, warum die Luft da drin nach 3 Jahren extrem stickig wird und sie immer nur unter sich bleiben.
Und genau diese Isolation ist das eigentliche Grundproblem Europas. Wir haben ja überhaupt keinen Mangel an genialen Köpfen oder an bahnbrechender Grundlagenforschung.
Stimmt, die Unis sind super.
Wir haben exzellente Universitäten. Aber wir sperren sie in Behälter, in Silos. In deiner Tupperware-Dose fährst du morgens in die Tiefgarage, nimmst den Aufzug in den dritten Stock und sprichst nur mit Leuten, die exakt dasselbe tun wie du.
Da passiert einfach nichts Unerwartetes.
Richtig, da entsteht keine Reibung.
Und die Alternative zu diesem Silo-Denken ist laut dem Skript das, was hier schlicht als die Linie bezeichnet wird.
Genau, die Linie funktioniert nach völlig anderen psychologischen und räumlichen Gesetzen. Eine Linie zwingt dich quasi zur Bewegung.
Erzwungene Reibung nennt das Konzept das, oder?
Erzwungene Reibung, exakt. Stell dir vor, du bist auf dieser 3,4 Kilometer langen, begehbaren Strecke unterwegs. Holst dir vielleicht gerade einen Kaffee. Du musst physisch an den offenen Türen eines MedTech-Startups vorbeilaufen.
Und du siehst direkt, woran die gerade basteln.
Ja. Ja, du stolperst im Vorbeigehen förmlich über den Kapitalgeber, der da auf einer Bank sitzt. Oder du kommst mit einem Künstler ins Gespräch. Diese zufällige Kreuzbestäubung ist kein Zufall mehr, sondern wird durch die Geometrie des Raumes erzwungen.
Mich erinnert das extrem an die High Line in New York. Weißt du, diese alte Hochbahntrasse in Manhattan, wo heute Millionen Menschen spazieren gehen?
Ja, der Vergleich drängt sich total auf, aber da muss man scharf differenzieren. Die High Line ist ein fantastischer Park. Eine ästhetische Erholungsoase.
Okay, und Gleis 0?
Gleis 0 adaptiert den Geist der Highline, aber nicht ihre Bauform. Es bleibt komplett ebenerdig, voll integriert in das Straßengefüge der Nachbarschaft. Es ist eben kein isolierter Hochbau. Was hier faszinierend ist, ist die Übersetzung in die Technikwelt.
Wie meinst du das?
Die Architektur dieses Ortes wird im Skript als physische API verstanden.
Eine API, also eine Schnittstelle. Wenn ich auf meinem Smartphone eine App installiere, nutzt die App eine API, um auf die Kamera zuzugreifen. Der Standard ist vorgegeben. Wie sieht das denn in der physischen Welt aus?
Nehmen wir wieder dieses Bild des Nervensystems. Die stählerne Schiene da im Boden ist das Rückgrat. Sie stellt den Standard bereit, also Strom, Daten, Wasser, Zugänglichkeit.
Okay, und der Rest?
Die Waggons, die auf dieser Schiene platziert werden, sind die Organe. Die Haltestellen sind die Synapsen, die Verbindungen ins umliegende Viertel herstellen. Und die Menschen dazwischen sind der Puls.
Aus toten Stahlträgern wird also so eine lebendige Intelligenz?
Genau. Du baust kein starres Gebäude mehr. Du baust ein Protokoll, an das sich jeder mit seiner eigenen Hardware andocken kann.
Okay, wenn die Schiene aber nur das Rückgrat ist, dann müssen wir dringend über diese Organe sprechen. Wir müssen von der Theorie zur Praxis kommen. Und hier muss ich mal ganz ehrlich kritisch reingrätschen.
Gerne.
Wenn ich höre, wir nehmen ausrangierte Eisenbahnwaggons, stellen ein paar hippe Schreibtische aus Palettenholz rein, packen Laptops dazu und nennen das Innovationszentrum,
dann schrillen die Hipster-Alarmglocken.
Aber sowas von. Das klingt für mich nach dem ultimativen Hipster-Klischee. Wenn wir Europa technologisch retten wollen, ist das doch ein bisschen zu simpel gedacht, oder?
Das Hipster-Risiko ist absolut real. Wenn man da nur ein paar Schreibtische reinstellt und einen Barista daneben packt, dann ist der Ort in 2 Jahren eine Geisterstadt.
Eben.
Aber genau das ist hier überhaupt nicht geplant. Wir reden nicht von romantischen Vintage-Büros. Diese Waggons sind hochkomplexe Module. Quasi Kartuschen.
Kartuschen.
Denk an die alten Nintendo Gameboys. Du hattest die Konsole, das ist in unserem Fall die Schiene, und dann hast du je nach Bedarf ein Spiel, also eine Kartusche, oben reingesteckt. Klick, und das System läuft.
Ah.
Ein Modul kann also jederzeit ausgetauscht werden.
Es ist also ein physischer App Store.
Ein physischer App Store für Innovation, ganz genau. Wenn du ein Robotiklabor brauchst, klickst du ein Spezialmodul mit Schwerlastboden und Drehstrom ein.
Und für ein MedTech-Startup?
Da kommt dann ein Reinraummodul. Die planen Startup-Module, Corporate Challenges, wo Konzerne reale Probleme an Gründer vergeben, oder Venture Capital-Sprechstunden, wo die Investoren direkt vor Ort sind.
Krass.
Sogar Bildungsmodule soll es geben, wo Schulklassen programmieren lernen, direkt neben KI-Entwicklern.
Das klingt auf dem Papier unfassbar dynamisch. Aber die Realität bei solchen Projekten ist doch meistens, es gibt diesen riesigen Eröffnungshype, alle Politiker zerschneiden feierlich ihre Bänder und nach einem Jahr schläft das Ganze ein und wird zu so einer statischen Museumsbahn. Wie verhindert man das?
Der wichtigste Hebel gegen diesen schleichenden Tod ist der Zeitplan. Das gesamte Ökosystem unterwirft sich einem extrem brutalen Rhythmus, nämlich dem 100-Tage-Zyklus.
Okay, erklär mir diesen Rhythmus. Was passiert an Tag 1 und was an Tag 100?
Alle 100 Tage wird Gleis 0 quasi komplett neu formatiert. Stell dir vor, der nächste Zyklus hat das Thema autonome Städte.
Okay.
Für 100 Tage richten sich dann alle Startups, die Corporates und die Module genau darauf aus. Tag 1 ist der Kickoff, der absolute Fokus. Man zieht ein, man baut.
Und dann ist 100 Tage Crunch-Time.
Genau. Und am 100. Tag gibt es den sogenannten Line-Demo-Day. Da musst du öffentlich zeigen, was du gebaut hast. Es gibt keinen Aufschub, keine Ausreden. Danach wird das Thema gewechselt, vielleicht auf Industrie-KI und neue Kartuschenrollen an.
Der Ort friert also niemals ein.
Niemals. Er ist eine Maschine, die permanenten Druck und ständiges Momentum erzeugt.
Und hier wird es meiner Meinung nach wirklich interessant. Denn eine clevere Methode, solche Sprints, das kann man ja theoretisch überall machen. Warum ausgerechnet in Salzburg? Warum zieht man so ein radikales Modell nicht in Berlin, London oder Paris hoch? Da sitzen die Investoren doch eh.
Ja, das ist eine gute Frage.
Da gibt es diesen einen historischen Vergleich in den Unterlagen, der mich total abgeholt hat. Zitat: Mozart war ein Startup.
Ein großartiges Bild. Und es trifft den Kern des Problems.
Absolut. Wenn man mal drüber nachdenkt, Mozart hat Salzburg damals verlassen, weil ihm die Strukturen zu starr waren. Der Fürsterzbischof war zu engstirnig. Sein Talent wurde lokal unterschätzt, also ging er nach Wien, um zu skalieren.
Klassische Startup-Story eigentlich.
Total. Und Gleis 0 ist im Grunde die architektonische Ansage an die Gegenwart. Wir lassen das nächste Jahrhundert Talent nicht mehr ziehen. Und Salzburgs Track Record ist ja absurd gut. Die Stiegelbrauerei wurde 1492 gegründet.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja. Bevor Kolumbus überhaupt in Amerika ankam, hat jemand in Salzburg ein Unternehmen gegründet, das bis heute Bestand hat. Später kamen dann Porsche, Red Bull, gigantische Umnutzungsprojekte wie die Panzerhalle.
Diese historische Kontinuität ist entscheidend. Wir trennen in Europa oft sehr scharf zwischen traditioneller Hochkultur und moderner Technologie. Im Silicon Valley gibt es diese tiefe kulturelle Verankerung ja gar nicht in der Form. In Salzburg hast du aber beispielsweise die Festspiele.
Stimmt. 6 Wochen absoluter Ausnahmezustand.
Genau. 6 Wochen im Sommer, in denen die absolute Weltelite aus Wirtschaft, Politik und Medien ohnehin in der Stadt ist.
Ah, das ist natürlich schlau.
Wenn du nun ein rohes, hochgradig innovatives Tech-Ökosystem in fußläufiger Entfernung zu diesen kulturellen Festungen platzierst, schaffst du eine Wahnsinns-Magnetwirkung. Du hast einen Zugang zu globalen Entscheidern, den du dir mit keinem Marketingbudget der Welt kaufen könntest. Das ist der unfaire Vorteil.
Da gehe ich voll mit. Du hast diese Elite vor Ort, du hast die Gründer, du hast diesen langen Track. Aber wenn wir all diese Leute auf dieser Strecke bewegen wollen, haben wir doch ein logistisches Problem.
Inwiefern?
Wie bringen wir Investoren, Material und Prototypen von A nach B, ohne dass wir alles mit Autos vollstellen und diese schöne Fußgängeratmosphäre zerstören? Das bringt uns ja zur Technologie. Der Plan sieht autonome Shuttles vor, die auf der Trasse fahren.
Richtig, autonome Fahrzeuge.
Und als ich das gelesen habe, dachte ich sofort, stopp. Autonome Fahrzeuge, die direkt neben Kaffeetrinkern, Spaziergängern und spielenden Kindern operieren, das ist doch ein gigantisches Haftungsrisiko.
Oh ja.
Da schrillen doch bei jeder Zulassungsbehörde völlig zu Recht die Alarmglocken, oder?
Und sie müssen schrillen. Denn dieses Risiko entscheidet über Leben und Tod des Projekts. Wenn da einfach ein selbstfahrender Bus wild in eine Fußgängergruppe abbiegt, ist das Konzept am Ende.
Eben. Und was ist die Lösung?
Die Antwort darauf ist ein ganz klares Ingenieursprinzip aus dem Text. Sicherheit ist Design, nicht Hoffnung.
Okay. Wie designe ich denn Sicherheit auf so einem offenen Gleis?
Das machst du nicht durch irgendeinen KI-Wunderglauben, sondern durch harte Parameter. Es gibt getrennte Spuren. Es gibt dedizierte Zeitfenster. Lieferroboter fahren dann vielleicht nur nachts oder in den frühen Morgenstunden.
Das ergibt Sinn.
Vor allem aber gibt es eine klare physische und digitale Abgrenzung. Und tatsächlich macht genau diese geschützte 3,4 Kilometer lange Umgebung die Trasse zu einem der wertvollsten Reallabore für autonomes Fahren in ganz Europa.
Weil es überschaubar ist.
Genau. In einer unvorhersehbaren historischen Innenstadt bekommst du niemals die Zulassung für Hochrisikotests. Hier hast du einen kontrollierbaren Schlauch. Zudem arbeitet man nahtlos mit der Salzburg AG zusammen, die diese Strecke ja seit Jahrzehnten operativ betreut hat.
Aber das alles muss ja orchestriert werden. Es reicht ja nicht, da einfach ein paar Verkehrsschilder aufzustellen.
Dafür gibt es den digitalen Zwilling der Strecke, das sogenannte LineOS, ein Betriebssystem für die Straße.
Ah, okay.
Dieses System sammelt nicht nur Daten, es steuert auch. Es misst die Fußgängerfrequenz, analysiert die Belegung der Startups. Es überwacht jeden autonomen Testkilometer in Echtzeit.
Das ist dann alles live?
Ja, es gibt sogar einen Grünindex für die Umweltqualität und einen öffentlich einsehbaren Sicherheitsscore. Die physische Trasse und ihr digitales Abbild verschmelzen da komplett.
Okay, lass uns mal kurz durchatmen. Wir reden hier von autonomen Flotten, von maßgeschneiderten Hightech-Kartuschen, digitalen Echtzeitbetriebssystemen und 100-Tages-Sprints. Wir wissen ja alle, was das bedeutet. Das kostet ein absolutes Vermögen.
Natürlich.
Wer soll das bezahlen? Wenn du uns gerade zuhörst, du kennst garantiert aus deiner eigenen Stadt mindestens ein riesiges steuerfinanziertes Prestigeprojekt, das mit großen Visionen gestartet ist und am Ende als schwarzes Loch für Millionen an Fördergeldern endete.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir, warum hier eben nicht nach dem klassischen Subventionstopf gerufen wird. Die Macher haben ein extrem präzises, vierseitiges Marktmodell entworfen.
Das heißt, der Ort trägt sich selbst.
Der Ort soll sich wirtschaftlich selbst tragen, genau. Die vier Akteure sind klar definiert. Nummer eins, die Universitäten. Sie sind die Rohstofflieferanten. Sie bringen die Grundlagenforschung, die hungrigen Talente und die ersten Spin-offs.
Soweit so klassisch. Eine Uni forscht, Startups entstehen.
Richtig. Das führt uns zu Nummer zwei, den Startups. Und hier kommt jetzt der Twist.
Okay.
Die Startups sind nämlich nicht diejenigen, die das große Geld in das System pumpen. Sie sind der Content. Sie sind der Magnet. Ohne sie ist die Strecke nur ein leerer Gehweg.
Wenn der Content exzellent ist, ziehst du also das Publikum an.
Exakt.
Und wer ist dann das zahlende Publikum?
Das sind Akteur Nummer drei, die Corporates, also die großen Mittelständler und internationalen Konzerne.
Ach, verstehe.
Für diese Unternehmen ist es heute unfassbar teuer und schwierig, echte Innovationskultur im eigenen Haus zu simulieren. Also zahlen sie Mieten für Module, sponsoren die Corporate Challenges und kaufen sich buchstäblich in diesen Strom ein, um direkten Zugriff auf Top-Talente zu haben.
Und die vierte Gruppe?
Das sind die VCs, die Risikokapitalgeber. Sie bringen das frische Geld für die Skalierung und sitzen idealerweise direkt eine Kartusche weiter.
Also was bedeutet das alles in der Praxis? Es bedeutet, dass öffentliche Fördergelder, von denen es am Anfang sicher welche braucht, einen völlig anderen Zweck haben.
Richtig, nur für den Staat.
Sie dienen nur als Anschubfinanzierung für die harte Infrastruktur, also Leitungen legen, Schienen umrüsten, Barrierefreiheit, Begrünung pflanzen. Aber der Sauerstoff für den alltäglichen Betrieb,
der kommt aus dem Markt.
Genau. Durch Mieten der Konzerne, durch Sponsoring und, ganz ehrlich, durch gut laufende Gastronomie entlang der Strecke. Und da gibt es noch ein ökonomisches Detail, das ich wirklich genial finde. Die Betreiber der Strecke fungieren auch als Venture-Studio. Erklär uns das mal kurz.
Stell dir vor, du bist der Betreiber. Normalerweise sagst du zu einem Startup, hier ist dein Waggon, das macht, sagen wir, 2000 Euro Miete im Monat.
Was für viele am Anfang zu teuer ist.
Richtig, ein frühes Startup hat oft keine 2000 Euro. Als Venture-Studio sagst du stattdessen, pass auf, du zahlst keine Miete. Aber dafür gehört mir als Betreibergesellschaft 1% deiner Firma.
Du tauschst Raum gegen Firmenanteile.
Genau. Das nennt man Dealflow. Du hast einen permanenten Strom an neuen Investitionsmöglichkeiten. Wenn nur eines dieser Startups auf der Strecke in 5 Jahren zu einem Milliardenunternehmen wird, dann hat dieser eine kleine Waggon die Betriebskosten der gesamten 3,4 Kilometer für das nächste Jahrzehnt eingespielt.
Der Vermieter wird also zu einer Equity-Maschine.
Eine Maschine, die selbst Werte schöpft, ja.
Das ist für mich der ultimative Lackmustest. Wer mit einem Konzept zu den Behörden geht und nur um Fördergeld bettelt, der wirkt bedürftig. Wer aber einen Mechanismus baut, der kommerziell tragfähig ist und Rendite abwirft, der verhandelt mit der Stadtplanung aus einer Position der absoluten Stärke.
Es ist eben kein durchsubventioniertes Schaufensterprojekt. Es ist ein knallharter, funktionierender Markt. Und das ermöglicht erst den nächsten Schritt. Die Expansion.
Die nicht einfach in die Cloud packen und verzehnfachen.
Deshalb begreift der Entwurf Salzburg auch lediglich als den Knoten Null, den Prototyp.
Knoten Null, okay.
Wenn du durch Europa fährst, findest du fast in jeder Stadt alte, brachliegende Industrieinfrastruktur oder rostige Gleise. Die Idee ist, das Konzept der reisenden Waggons auf ein Netzwerk von Partnerstädten auszurollen.
Du meinst, die Metapher des Waggons wird da wortwörtlich genommen?
Exakt. Stell dir vor, ein Salzburger KI-Modul, also die komplette Kartusche samt Team und Hardware, wird auf einen echten rollenden Güterzug verladen.
Okay, verrückt.
Eine Woche später steht dieses Salzburger Startup plötzlich physisch auf der reaktivierten Trasse im italienischen Verona.
Wow.
Im Gegenzug rollt dann ein Deep-Tech-Waggon aus Dresden nach Salzburg. Wir sprechen hier von einem echten, greifbaren europäischen Netzwerk. Genannt werden Städte wie Reims, Verona, Dresden, Vilnius. Aber das Dokument schaut auch weit über Europa hinaus.
Ach ja.
Genannt werden Kawasaki und Shanghai.
Und da muss ich sofort einhaken. Wir diskutieren in Europa seit Jahren ununterbrochen über technologische Souveränität. Wir wollen unabhängig werden. Wir haben Angst vor Industriespionage, vor dem Abfluss von geistigem Eigentum. Und jetzt rollen wir unsere besten Hightech-Waggons mit einer Schleife drum nach Shanghai?
Das wirkt widersprüchlicher.
Das klingt doch, als würden wir den Ausverkauf unserer eigenen Ideen organisieren. Geht es heute nicht eher um klugen Protektionismus?
Das wirft eine extrem wichtige geopolitische Frage auf. Aber die Macher haben das antizipiert. Ihre Antwort ist da sehr unmissverständlich. Wahre Souveränität entsteht durch Dialog und das Setzen von eigenen Standards, nicht durch panische Abschottung.
Okay, also Angriff statt Rückzug.
Genau. Wenn du einen Ort baust, dessen gesamte Architektur auf Verbindungen, offenen APIs und Netzwerken basiert, dann kannst du nicht plötzlich eine Mauer drumherum ziehen. Das wäre paradox. Die Überzeugung hier ist, dass Transparenz auf Augenhöhe sicherer ist als das heimliche Abgreifen von Wissen im Schatten.
Das macht Sinn.
Gleis 0 positioniert sich ganz bewusst als ein offenes europäisches Gegenmodell zum stark zentralisierten, fast schon monopolistischen Silicon Valley.
Krass. Wow. Wir haben jetzt wirklich ein massives Terrain abgedeckt. Lass uns das für dich, der uns gerade zuhört, noch einmal zusammenziehen. Wir haben gesehen, wie man ein profanes Stück rostender Industriegeschichte aus dem Jahr 1920 nicht einfach wegbaggert,
sondern ihm neues Leben einhaucht.
Genau. Wir haben einen Bauplan studiert, wie aus totem Stahl eine physische Software wird. Ein Betriebssystem für die Straße, das in 100 Tage Zyklen pulsiert. Wir haben gesehen, wie man daraus eine ökonomische Maschine baut, die sich selbst trägt. Und letztlich formuliert das Ganze ein lautes, selbstbewusstes europäisches Statement im globalen Technologiewettlauf.
Der Kern dieses gesamten Entwurfs ist ein radikaler Perspektivenwechsel. Wir müssen aufhören, immer nur in Immobilien und Quadratmetern zu denken und anfangen, in atmender, vernetzter und lernender Infrastruktur zu planen.
Und deshalb habe ich heute eine ganz konkrete Aufgabe für dich. Wenn du das nächste Mal auf dem Weg zur Arbeit bist oder durch deine eigene Stadt läufst, mach mal die Augen auf. Welche vergessenen, verfallenen Infrastrukturen gibt es in deiner Nähe?
Da gibt es sicher einiges.
Garantiert. Was könnte daraus werden, wenn wir nicht mehr versuchen, die Menschen in isolierte Tupperware-Dosen zu stecken, sondern anfangen, in lebendigen Linien und Netzwerken zu denken?
Die Räume, die wir brauchen, sind meistens schon längst da. Wir müssen nur den Mut haben, sie völlig neu zu programmieren.
Absolut. Und um das Ganze abzurunden, möchte ich dir noch ein letztes, winziges Detail mit auf den Weg geben. Einen Gedanken, der sich ganz hinten im sogenannten Kolophon dieses Dokuments verbirgt und der mich wirklich umgehauen hat.
Da bin ich jetzt gespannt.
Wenn man diese riesige Vision für urbane Mobilität, für tauschbare Startups und dieses ganze europäische Netzwerk liest, dann denkt man unweigerlich, da saß monatelang eine Heerschar von hochbezahlten Unternehmensberatern dran. Das hat Millionen an Honoraren gekostet.
Das ist der normale Reflex, ja. Aber das Gegenteil ist der Fall.
Dieses gesamte, unfassbar tiefe Konzept entstand laut dem Autor an einem einzigen Abend. Genau heute. Am 2. Juli 2026. Und zwar völlig spontan. Der Autor hatte einfach nur einen Artikel in der Zeitung gelesen, der das Ende dieser Bahnstrecke ankündigte.
Das ist Wahnsinn.
Ein Impuls reichte aus. Im Text heißt es am Ende »Made in Salzburg for the love of Salzburg«. Also aus reiner Liebe zur eigenen Stadt geschrieben.
Es ist faszinierend, welche intellektuelle Kraft freigesetzt wird, wenn so eine genaue Beobachtungsgabe auf echte Handlungsbereitschaft und lokale Verbundenheit trifft.
Und das ist meine offene Frage an dich für die Zeit nach diesem Deep Dive. Wenn ein einzelner Mensch an nur einem einzigen Abend aus reiner Leidenschaft für seine Stadt einen derart revolutionären, fundierten Bauplan entwerfen kann, wie viele Milliarden-Dollar-Ideen zur Rettung und Neuerfindung unserer Städte schlummern genau in diesem Moment ungenutzt in den Köpfen der Menschen, einfach nur, weil niemand sich hinsetzt und sie aufschreibt?
Wahrscheinlich wahnsinnig viele.
Wir haben am Anfang über diese starren grauen und blauen Rechtecke auf den Stadtplänen gesprochen. Diese sauberen Linien, die das kreative Chaos aussperren sollen. Vielleicht, ist es einfach an der Zeit, dass wir aufhören, das Chaos auszusperren. Vielleicht müssen wir einfach anfangen, die Linien völlig neu zu zeichnen.
Ein Gedanke zum Mitnehmen bis zu unserem nächsten Deep Dive.